Ja, liebe Gemeinde in Stade, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Wenn Sie aufgepasst haben und gehört haben und gesagt haben, der Pastor kommt aus Hittfeld, dann haben Sie vielleicht ein anderes Gesicht hier vorne erwartet. Seit März bin ich nämlich jetzt ganz frisch in der Gemeinde. Vorher habe ich Theologie studiert in Gießen 5 Jahre lang und habe dann Anfang März meinen Dienst als Pastor in Seevetal-Hittfeld begonnen und dort die Nachfolge von Johannes Schmidt angetreten, der Ende März in den Ruhestand gegangen ist. Ich darf ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde ausrichten und freue mich, Sie heute hier zu sehen und kennenzulernen. In der letzten Woche hatte ich schon das Privileg, dass ich euren Pastor kennenlernen durfte. Da war ich auf Dienstanfängerfahrt im Ruhrpott und da habe ich sehr viel mit Martin geredet und freue mich, heute hier zu sein. Zu mir als Person, ich bin 29 Jahre alt, ich bin seit knapp 7 Jahren verheiratet und wir haben 2 kleine Mädels. Die Kleine, die vordere, ist Lotta, knapp 2 Jahre alt, die hintere ist Madita, knapp 4. Und die Namen sagen schon viel über uns aus. Wir lieben den Norden, wir lieben Astrid Lindgren, wir lieben Kinderbücher und wir lieben unsere beiden Mädels. Wir kommen aus Gießen und in Gießen haben wir an einer Stelle gewohnt, wo es eigentlich fast nie geregnet hat. Und jetzt sind wir im Norden und die beiden Mädels lieben es, in Pfützen unterwegs zu sein, rumzuspringen. Nachher am Ende saßen beide drin, das Bild habe ich jetzt nicht mitgebracht. Die waren klitschnass danach, aber die lieben das, in Norddeutschland zu sein. Und ich selber bin gebürtiger Norddeutscher, ich komme aus Schleswig-Holstein oben. Und genau, meine Frau, für die ist es gerade ein bisschen schwerer, die kommt eigentlich aus dem Süden. Die muss sich noch ein bisschen mehr hier ans Klima gewöhnen. Aber genau, wir sind froh, da zu sein und es geht uns gut. Zu Beginn der Predigt würde ich noch gerne beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und dass wir zu dir kommen dürfen jederzeit. Ich danke dir hier für die Gemeinde in Stade und dafür, dass sie gestern einen so tollen Tag hatten. Ich danke dir für den Gottesdienst heute und für die vielen unterschiedlichen Elemente, die uns einfach immer wieder vor Augen führen, dass es gut ist, dir zu vertrauen. Und ich bitte dich jetzt um offene Ohren und offene Herzen, dass wir in der Predigt auf dein Wort hören. Amen. Vor etwas über 2 Monaten gab es in Paris ein Kunstwerk, das ich euch hier mitgebracht habe. Das ist die gläserne Pyramide vom Louvre, von dem Vorplatz. Vielleicht war der ein oder andere schon mal da und hat es in echt gesehen. Und ein Künstler mit den Initialen JR hat den Vorplatz so umgebaut, dass es nachher wie eine Ausgrabungsstelle aussah. Ein tolles Kunstwerk, finde ich. Und er hat sehr viel Zeit da rein investiert. Und trotzdem ist es so, dass einen Tag, nachdem er das alles umgestaltet hat, der ganze Vorplatz wieder freigegeben war für Passanten, für Besucher des Louvre. Und das Ergebnis war dann natürlich so, dass das Kunstwerk zerstört wurde, nur einen Tag nach der Fertigstellung. Allerdings war das vom Künstler so eingeplant. Er hatte sogar in den Vorüberlegungen gedacht, naja, sicherlich gibt es manche Souvenirjäger, die ein Stück Papier davon mit nach Hause nehmen und sich an die Wand hängen. Und auf Twitter hat er dann auch kommentiert, dieses Projekt handelt von Vergänglichkeit. Bilder sind vergänglich wie das Leben. Das einmal zusammengefügte Kunstwerk macht sich selbstständig. Die Sonne trocknet den dünnen Kleber und mit jedem Schritt reißen die Besucher Stücke aus dem feinen Papier heraus. Und ich ergänze, bis letztlich nichts mehr von dem Kunstwerk übrig ist. Ein Kunstwerk nur für einen kurzen Moment geschaffen. Eigentlich schade. Die Freude daran war tatsächlich nur für diejenigen begrenzt, die in der Zeit am Louvre waren oder die sich das Bild angesehen haben und sagen, ach, das ist ja spannend, keine Fotomontage irgendwie, sondern wirklich was zum Anfassen und trotzdem ein Kunstwerk, das vergänglich war. Heute Morgen wollen wir uns einem anderen Kunstwerk zuwenden. Einem Kunstwerk, das im Gegensatz steht zu diesem Eintageskunstwerk vom Louvre. Ein Kunstwerk, das schon seit über 3000 Jahren existiert. Wir wollen uns der Bibel zuwenden und einem Text, dem Psalm 119, der in vielerlei Hinsicht ganz besonders ist. Psalm 119 ist zum einen der längste Psalm. 150 Psalmen gibt es und Psalm 119 hat 176 Verse, meine ich. Du hattest 150 vorhin gesagt, ich glaube 176 sind es. Und damit ist es tatsächlich der längste Psalm, der doppelt so lang ist wie der zweitlängste Psalm und der auch das längste Kapitel der Bibel ist. Heute Morgen gucken wir uns natürlich nicht den ganzen Psalm an, sondern nur die 16 Verse, die wir vorhin auch gehört haben. Aber nicht nur das ist besonders, dass Psalm 119 so lang ist, sondern der Psalm ist auch wirklich ein Kunstwerk, ein dichterisches Kunstwerk. Der Psalm ist in 22 Strophen eingeteilt und 22 Strophen sind genau so viele Strophen, wie das hebräische Alphabet Buchstaben hat. Und jede Strophe beginnt jeweils 8 Verse lang mit dem gleichen Buchstaben vom hebräischen Alphabet. Die erste Strophe mit Aleph, die zweite mit Bet und immer so weiter bis zum letzten Buchstaben. Also ein richtiges Kunstwerk. Ich habe mal geguckt und in der deutschen Sprache gibt es eigentlich nach dem Schema nichts Vergleichbares, was zumindest die Komplexität und den Umfang des Textes angeht. Und zugleich ist das Thema des ganzen Psalms, es ist das längste Kapitel der Bibel, und trotzdem ist das Thema nur eine einzige Sache. Und zwar die Freude am Wort Gottes. Der Psalmist schreibt 176 Verse lang, wie toll es ist, dass wir Gottes Wort haben. Er ist begeistert darüber. Und heute Morgen wollen wir die ersten 16 Verse ansehen. Ich habe die ersten 4 Verse nochmal mitgebracht, wobei ich jetzt nur die ersten 3 Verse einmal lese. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Der Psalmist beginnt den Psalm ganz eindeutig mit seiner Freude und mit seiner Begeisterung über Gottes Wort. Er sagt, hey, es gibt nichts Besseres, als das Wort Gottes zu kennen und Gottes Worten zu folgen. Diejenigen sind glücklich zu schätzen, die auf Gottes Wegen wandeln und die sich beständig von seinem Wort leiten lassen, die es voranstellen an ihr Leben und seinen Weisungen folgen wollen. Man könnte vielleicht auch sagen, der Psalmist ist eine von den Stimmen, die sagt, lies doch mal die Gebrauchsanweisung. Oder einer von denjenigen, wie meine Frau das immer macht, wenn wir irgendwo bei IKEA waren und jetzt sind wir umgezogen und haben das Haus neu eingerichtet und natürlich auch ein paar neue Möbel angeschafft. Und meine Frau sagt immer, hey, wenn du was aufbaust, dann guck doch mal in die Aufbauanleitung. Und ich denke immer, nee, ich kriege das auch so irgendwie hin. Aber nachher bin ich doch besser beraten damit, wenn ich vorher geguckt hätte, was der Designer von dem Möbelstück sich dabei gedacht hat, wie ich am besten vorgehe. Das muss ich ja zugeben. Und genauso sagt der Psalmist es auch. Seht euch die Gebrauchsanleitung an, seht euch die Aufbauanleitung an. Er geht davon aus, dass wir als Menschen gut damit beraten sind, wenn wir uns mit den Weisungen unseres Schöpfers auseinandersetzen. Er sagt, nur dann ist es eigentlich möglich, dass wir ein Leben führen, das vor unserem Schöpfer und vor dem Erfinder allen Lebensbestand hat. Und in Vers 4 lesen wir, dass auch Gott selbst uns das nahelegt. Da steht, du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Gott weiß als Schöpfer, wie wir Menschen ticken. Er hat uns erschaffen und er weiß, wofür wir eigentlich gedacht und erbaut worden sind. Und trotzdem will das Wort Gottes weitaus mehr sein als eine reine Gebrauchsanleitung. Das merkt auch jeder, der sie aufschlägt und darin liest. Da steht ja nicht, gestalte deinen Tag heute so und morgen anders, sondern das ist ja viel mehr. Und der Unterschied fällt uns aber auch hier im Text auf. Die ersten 3 Verse unterscheiden sich von allen anderen Versen im Psalm. Denn ab Vers 4 merken wir auf einmal, dass es da zu einem Du kommt, du selbst Gott. Vorher ist immer die Rede von seinem Wort, von Gottes Wegen, von dem Gesetz des Herrn. Es ist noch auf Distanz. Und dann ab Vers 4 kommt es zu einem Du. Der Psalmist sagt, du Gott, du hast es uns anbefohlen und das zieht sich den ganzen Psalm hindurch. In jedem Vers steht irgendwo, du, dein, dich, dir. Es geht darum, eine Beziehung zum Schöpfer zu haben und Gott persönlich zu erleben. Wir sind nicht dazu gedacht, einfach nur Gottes Anweisungen oder seinen Gedanken für unser Leben zu befolgen, sondern eine Beziehung zu Gott zu haben. Und trotzdem, trotz dieser Freude an Gottes Wort und der Gewissheit, die der Schreiber von Psalm 119 hat, weiß er auch, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Menschen unser Leben nach dem Willen des Schöpfers ausrichten. Der Psalmist ist sich darüber bewusst, dass es nicht normal ist, Gott nahe zu sein, eine Beziehung zu ihm zu haben und sich von seinem Wort leiten zu lassen. Wir Menschen richten uns nicht automatisch nach dem Willen unseres Schöpfers. Wir befolgen seine guten Pläne für uns Menschen nicht automatisch aus uns selbst heraus. Das erlebe ich an mir selbst immer wieder und ich kriege das auch von außen immer wieder mit und jetzt ganz aktuell bei meinen Kindern, bei den 2 Mädels. da sehe ich, dass wir Menschen nicht automatisch darauf aus sind, nach Gottes Vorstellung zu handeln. Und wenn ich Gottes Willen ganz kurz zusammenfassen würde, so wie Jesus das eigentlich gemacht hat, dass es das Doppelgebot der Liebe gibt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und dann gucke ich meine Mädels an und überlege, ist Nächstenliebe wirklich in den beiden verankert? Und dann merke ich, nicht wirklich. Die Große guckt sehr stark auf sich. Wie geht's mir? Was machen meine Bedürfnisse? Und sie findet das nicht so witzig, wenn sie sich mal hinten anstellen muss, wenn sie einen Moment warten muss, wenn sie Mama und Papa mal ausreden lassen möchte. Das ist ja nicht ihr Bedürfnis. Es fällt ihr schwer. Und zugleich ist in sie reingelegt, dass sie sich selber total gern hat, dass sie im Mittelpunkt des Interesses steht. Das heißt, eigentlich ist die Ausgangsbasis schon da, die ist vorhanden, sich selbst zu lieben. Aber wir müssen als Menschen lernen, den nächsten Schritt zu gehen. Wie ist es denn mit dem Nächsten? Das ist nicht automatisch in uns drin, weder in meinen Töchtern, auch wenn sie das allmählich doch immer wieder auch lernen, dass die Große dann nach der Kleinen guckt und sagt, ach, bringt sie irgendwie zwei Bonbons mit und sagt, einer davon ist dann doch auch für die Kleine. Da merken wir es, wir können es lernen, aber es steckt nicht automatisch in uns drin. Als Menschen richten wir uns viel lieber nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unseren eigenen Wünschen für unser Leben. Wir lassen uns gar nicht so gern von anderen reinreden. Wir stehen gerne selber im Mittelpunkt. Und wir sind auch davon überzeugt, dass wir unser Leben doch eigentlich aus eigener Kraft führen können und dass wir selbst gute und richtige Entscheidungen für unser Leben treffen können. Und dann lesen wir hier, wie dieser Psalmist seufzt. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Denn dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf all deine Gebote schaue. Und jetzt stellt sich uns die Frage, wie kommt der Psalmist zu dieser Aussage? Warum meint er, dass es besser ist, Gottes Weisungen zu folgen und nicht den eigenen Wegen und Plänen? Ich denke, die Band Silbermond hat es in einem ihrer Lieder auf den Punkt gebracht, was unser Problem ist. Denn in ihrem Lied Irgendwas bleibt, da heißt es, sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein. Denn Versuchungen setzen ihre Frist, doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Silbermond beschreibt in diesem Lied die Welt, in der wir heute leben. Die Unbeständigkeit, den schnellen Wechsel von Trends und die Aufhebung von Dingen, die doch eigentlich als sicher galten. Wir Menschen haben Sehnsucht nach etwas Bleibendem, nach etwas Beständigem. Und wir müssen feststellen, wenn wir unser eigenes Leben ansehen oder auch die Welt um uns herum, dann ist alles im Wandel. Nichts gibt uns Sicherheit. Der Wert von Versprechen ist nicht mehr so, wie es vielleicht die Älteren noch kennen. Wenn jemand sein Wort gibt und vielleicht etwas mit Handschlag besiegelt, dann können wir da nicht mehr komplett drauf vertrauen. Wir wollen es lieber schriftlich haben. Und selbst wenn ich etwas schriftlich habe, dann muss ich mir doch ansehen, wie ist denn die Formulierung, dass mir das nicht nachher doch noch irgendwie umgedreht wird und dass man den Sinn anders interpretieren könnte. Wir leben in einer Welt, in der nichts sicher ist. Keine Arbeitsstelle, keine Firma, keine Freundschaft und leider auch keine Beziehung. Erst recht kein Gefühl, kein Gedanke und wie gesagt auch kein Versprechen. Es gibt für nichts eine Garantie in dieser Welt. Und das liegt nicht an dieser Welt, sondern es liegt an uns Menschen, weil wir selber versuchbar sind, weil wir unseren Versuchungen nachgeben, weil wir unsere Vorstellungen von anderen Dingen beeinflussen lassen, dass wir irgendwann doch einknicken und unsere eigentlich guten Vorsätze, die wir doch haben, dass wir die irgendwann über den Haufen werfen oder andere Vorsätze nehmen, denen wir folgen wollen. Bei uns Menschen gibt es keine wirkliche Sicherheit. Als Mensch bin ich selbst der größte Unsicherheitsfaktor für mein Leben. Und das hat der Psalmist auch erkannt. Er hat eingesehen, dass er selber nicht so treu und so verlässlich ist, wie er eigentlich sein sollte. Und deshalb wendet er sich an den einzig sicheren Punkt, an den er sich erinnern kann, dem er vertrauen will. Und das ist das Wort Gottes. Ich finde es erstaunlich zu sehen, wie viele Versuche es schon gab, die Bibel zu verbieten oder zu vernichten, und dass alles misslungen ist. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Bibel das einzige Buch ist, in dem wir Menschen Gott selbst begegnen können. Dem Gott, der von Ewigkeit an existiert und der wirklich beständig ist in seinem Sein und in seinem Wort, in seinen Zusagen, die er uns gibt und die wir in der Bibel, in seinem Wort lesen können. Und der Psalmist motiviert uns heute Morgen, dass wir uns aufmachen, um Gott zu begegnen, um der Beständigkeit zu begegnen, die wir in der Bibel finden. Ich habe die Frage gestellt, weshalb ist der Psalmist so froh darüber, Gottes Wort zu haben und dass er sich danach sehnt, seinen Bestimmungen zu folgen? Und ich denke, die Antwort ist die, dass wir von außen eine Sicherheit brauchen, die es bei uns nicht gibt, nicht in dieser Welt und nicht bei uns Menschen. Die Bibel ist beständig. Das ist das eine. Und zugleich ist die Bibel der Ort, wo wir Gott begegnen können, wo wir Gottes Zusagen haben, wo wir sie lesen können und wo wir merken, Gott verspricht uns so viel und wir können Gott beim Wort nehmen. Wir sagen nicht, ich habe doch aber gehört, Gott ist so und so und das, deshalb glaube ich das jetzt auch, sondern wir können es selber lesen, wir können es selber erfahren. Es ist gut, dass wir Gottes Wort haben, dass wir es lesen können, und indem wir das Wort Gottes lesen, nehmen wir auch Gott selber auf in unser Herz. In Vers 11 heißt es, ich behalte dein Wort in meinem Herz, damit ich nicht wieder dich sündige. Das heißt auf der einen Seite, ich will nichts gegen Gott tun, also halte ich dein Wort. Ich behalte Gottes Wort in meinem Herzen, damit ich Gott nahe bin. Das bedeutet doch, Gottes Wort im Herzen zu haben, heißt zugleich Gott im Herzen zu haben. Und dann, wenn wir Gott in unser Herz einlassen, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen, das Stichwort des Tages und des Wochenendes wohl, das Vertrauen auf Gott. Wenn wir Gott vertrauen, dann erleben wir auch wahre Freude an Gottes Wort. Dann merken wir, das ist nicht einfach nur, dass er irgendwas von uns verlangt, was wir nicht können. Sondern wenn wir Gott vertrauen und wenn wir sagen, hey, ich lasse dich in mein Herz, dann erleben wir auch, dass Gott mit uns ist. Dass er uns die Möglichkeit schenkt, dass wir seinen guten Plänen für unser Leben folgen können. Es ist doch eigentlich unser Ziel als Christen, dass wir Gott und somit auch sein Wort in unserem Herzen haben. Und damit wir das haben, ist es allerdings auch eine Sache wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Und damit sind wir eigentlich beim Klassiker eines normalen Christenlebens. Wenn man einen Christen und ich muss auch sagen einen Theologiestudenten in Verlegenheit bringen will, welche Frage stellt man dann? Am besten fragt man, wie sieht's aus mit deiner stillen Zeit? Mit der täglichen Bibellese, wie klappt es mit dem Gebet in deinem Leben? Das ist hier in Stade bestimmt ganz anders. Aber ich habe, ich selber muss sagen, ist das wirklich eine Frage, die immer wieder spannend ist. Wenn ich die Frage stelle, dann kommt ab und zu doch betretenes Schweigen und vielleicht die Antwort, ja, es geht so. Jeder von uns hat hier seine Geschichte, seine Erfolge, aber vielleicht auch seine Misserfolge und vielleicht auch seine Abers. Ich habe mal versucht, drei von den Abers herauszufinden. Manche von uns würden vielleicht sagen, ja, ich weiß, die Bibel ist Gottes Wort, aber ich begegne Gott doch auch in Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht begegne ich Gott in der Natur, in der Musik oder wenn ich was Praktisches mit meinen Händen mache, wenn ich draußen im Garten bin oder wenn ich Sport mache. All das sind großartige Dinge und es ist, glaube ich, wirklich ein Geschenk, wenn man dabei mit Gott in Beziehung kommt. Jeder braucht seins und wir Menschen sind so unterschiedlich geschaffen, dass es auch wirklich unterschiedliche Zugänge gibt zu Gott, um ihm zu begegnen. Und trotzdem brauchen wir alle eins. Und das ist das Wort Gottes. Um Gott zu begegnen, brauchen wir die Bibel. Wir brauchen diese 66 Bücher allesamt zwischen den zwei Buchdeckeln oder meinetwegen auch im Handy oder auf dem Tablet. Das Wort Gottes ist unersetzlich, weder durch einen schönen Sonnenuntergang, der uns vielleicht tatsächlich die Majestät Gottes vor Augen malt, oder durch einen Lobpreisabend. Aber all das ersetzt nicht das Wort Gottes. Ein zweites Aber, warum es uns vielleicht schwerfällt, Gottes Wort und auch Gott beständig in unser Herz aufzunehmen. Mancher sagt vielleicht, und das kenne ich selber sehr gut, Ja, ich will regelmäßig und zwar täglich in Gottes Wort lesen. Und ich bekomme das eigentlich auch immer wieder hin. Ich merke, dass Gott mir begegnet, wenn ich mir die Zeit nehme. Aber so oft komme ich nicht dazu. Die Tage vergehen viel zu schnell. Morgens ist das Bett warm und die Küche und das Wohnzimmer sind kalt und dann bleibe ich noch kurz liegen und plötzlich ist es so spät, dass ich keine Zeit mehr dafür habe. Mittags habe ich eh wenig Zeit dafür und abends ist der Tag dann auch zu Ende und ich habe keine Ruhe dazu. Der Tag kommt morgens ins Rollen und er rollt und rollt und rollt, bis ich abends ins Bett roll. Und dann ist der Tag vorbei. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir uns tatsächlich damit abfinden, dass Gott, dass unser Schöpfer zu uns geredet hat und dass wir keine Zeit finden, auf ihn zu hören. Ich glaube, das ist wirklich eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Unsere Geschäftigkeit, unsere Rastlosigkeit und manchmal auch unsere Getriebenheit legen sich um unser Leben wie eine eiserne Schelle. Und die Frage ist dann, wie bekommen wir diese Schelle, diese Zeitnotschelle los? Der Prophet Jeremia sagt, Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und das könnte man auch so sagen, Gottes Wort ist wie ein Bolzenschneider, der eigentlich diese eiserne Schelle der Zeitnot sprengt. Gottes Wort hat Kraft. Das wird im Psalm 119 deutlich. Es hat die Kraft, unsere Zeitnotschelle zu sprengen, denn Gott hat dich nicht zu einem Leben berufen, für das du keine Zeit hast. Er hat dich nicht zu einem Leben berufen, für das du keine Zeit hast. Und ich habe selber erlebt, dass ich an Tagen, wo ich 25 Stunden an Aufgaben zu erledigen hatte und ja eigentlich nur 24 Stunden zur Verfügung stehen und ich dachte, ah, heute wird es wirklich nur ganz, ganz kurz, um irgendwie in die Bibel zu gucken. Und dann habe ich mich doch hingesetzt und ich habe mir die Zeit genommen und ich habe gesagt, hey Gott, das ist doch viel wichtiger, dass ich dir heute begegne, als dass ich meine ganze To-Do-Liste abarbeite. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Zeit genommen habe und wenn ich Gott in seinem Wort begegnet bin, dann hatte ich eine Ruhe für den Rest des Tages, dass ich tatsächlich alle Dinge schaffen konnte, dass ich keinen Nachteil dadurch hatte, wenn ich mir die Zeit genommen habe. Gott will uns unsere Zeit nicht klauen. Er will uns begegnen und uns ausrüsten für den Tag. Ein drittes aber. Mancher sagt vielleicht, die Bibel ist Gottes Wort und ich will darin lesen, aber irgendwie ist die Bibel so furchtbar dick. Ist ja nicht nur das Neue Testament, das Alte Testament gibt es ja auch noch. Und wenn ich dann darin lese, dann verstehe ich irgendwie nicht so viel oder nur ein wenig. Wenn das deine Herausforderung ist, nachdem du doch die Bibel aufgeschlagen hast, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Es läuft alles nach Plan. Die Bibel überfordert uns, Gottes Wort überfordert uns. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir das Wort Gottes automatisch von uns aus verstehen und dass es in uns lebendig wird. Und das ist auch dem Psalmisten aus Psalm 119 so ergangen. Und deshalb bittet er in Vers 12 ganz direkt darum, dass Gott selbst ihn unterrichten möge. Und wenn es dir so geht, dass die Bibel dich überfordert und wenn es dir schwerfällt, das Gelesene zu verstehen, dann möchte ich dir Mut machen, nicht aufzugeben. Jemand hat mal gesagt, die Bibel spricht eine so einfache Sprache, dass ein Kind sie verstehen kann. Und doch ist sie so tief, dass der schärfste Verstand sie nicht zu ergründen vermag. Die Bibel ist ein Buch für alle Menschen, für jung, für alt, ganz egal. Gott will zu jedem Menschen sprechen. Die Bibel ist nicht nur etwas für Pastoren oder für Theologen oder für Hauskreisleiter. Die Bibel ist für alle da. Gott möchte zu allen Menschen reden. Deshalb habe ich heute Morgen 4 kleine Vorschläge mitgebracht, wobei ich sagen muss, die Vorschläge zum Bibellesen sind nicht komplett damit abgehakt, sondern ihr selber habt eure Erfahrungen gemacht. Und ich will euch Mut machen, tauscht euch gegenseitig aus. Wie schafft ihr das, die Bibel zu lesen und was hilft euch dabei, dran zu bleiben am Bibellesen, an der Begegnung mit Gottes Wort und mit Gott? Das erste ist, dass es hilfreich ist, beim Lesen der Bibel bestimmte Regeln zu beachten. Und was man nicht machen sollte, zeigt eine kleine Anekdote. Das ist ein schwäbischer Pfarrer, das ist natürlich fies mit Martin hier in der Gemeinde, der pflegte den Sonntag mit einem Bibelstechen zu beginnen. Also er nahm die Bibel, hat einen Brieföffner genommen und in die Bibel reingestochen, aufgeschlagen und beim ersten Stich, da geriet er an Matthäus 27, Vers 5. Und er nahm das Wort eigentlich immer als Wort für den Tag, aber da stand, Judas ging hin und erhängte sich. Eine wenig erfreuliche Losung für den Tag. Also denkt er so, ja, nochmal. Sticht wieder rein, Lukas 10, Vers 37. Geh hin und mach es ebenso. Das dritte Stechen war quasi eine Verzweiflungstat, die ihn vollends an der Führung durch Gottes Wort zweifeln ließ. Ein drittes Mal reinstechen, aufschlagen. Johannes 13, Vers 27. Was du tust, das tue bald. Der schwäbische Pfarrer sollte uns kein Vorbild sein. Die Bibel ist kein Orakel, das wir aufschlagen und den einen Vers für unseren Tag nehmen. Es kann sein, dass der Vers dich ermutigt für den Tag, aber es ist hilfreicher, wenn du den Kontext berücksichtigst, wenn du den Zusammenhang liest, was da steht. Wir dürfen die Verse nicht einfach so aus dem Zusammenhang herausreißen. Das habe ich selber immer wieder gemerkt. Auch im Studium kam ich nachher nach viel Arbeit immer wieder auf den einen Nenner: Der Kontext ist King, der Kontext ist König. Ansonsten verfälscht man den Sinn und kommt der wahren Bedeutung des Textes nicht auf den Grund. Der erste Tipp: Berücksichtige den Kontext. Ein zweiter Tipp fürs Bibellesen ist das Gebet. Der Psalmist betet in Vers 18, kurz nach unserem Abschnitt: Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Der Schreiber selbst ist hier ein gutes Vorbild. Er bittet Gott um seine Hilfe. Gott selbst ist der Autor des Buches und er kann ihm das erklären. Er will ihm begegnen. Und wir lesen ja auch in der Bibel, dass der Heilige Geist uns helfen will, Gottes Wort zu verstehen. Und dass wir auch verstehen, wie wir Gottes Wort auf unser Leben richtig anwenden können. Nur der Heilige Geist kann uns berühren, dass Gottes Wort in uns lebendig wird. Deshalb sollten wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, sein Wort besser zu verstehen. Ein dritter Tipp, ganz praktisch, ist die Überwindung. Ohne Überwindung geht's oft nicht, denn Bibellesen ist kein Selbstläufer. Wir sind oftmals zu müde, zu träge, haben keine Lust oder vielleicht auch keine Zeit. In uns Menschen, da steckt so eine Art geistlicher Schweinehund, den wir überwinden müssen. In uns drin steckt immer noch sehr viel Sünde. Und der Kern der Sünde ist, dass wir Distanz zu Gott suchen. Wir wollen gar nicht so nah bei Gott sein. Wir wollen doch noch lieber unabhängig sein. Dieser Drang der Unabhängigkeit steckt in jedem von uns. Selbst wenn wir Christen sind und wenn unsere Schuld vergeben ist. Und deshalb sollte es uns nicht wundern, wenn wir manchmal keine Lust aufs Bibellesen haben. Denn, das ist die gute Nachricht, wir können diesen geistlichen Schweinehund überwinden. Wir müssen uns nicht damit abfinden. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir in der Regel auch froh. Das ist vielleicht so wie beim sportlichen Schweinehund, dass man ja auch keine Lust hat, regelmäßig Sport zu machen. Das ist ja auch immer so. Man nimmt es sich vor und vielleicht sagt der Arzt, das wäre gut, wenn man das macht. Oder der tritt auf die Waage irgendwie, dass man denkt, oh, wird doch mal wieder Zeit, Sport machen zu gehen. Oder viele andere Gründe, die wir kennen. Und trotzdem ist es so, wenn wir Sport gemacht haben, dann merken wir hinterher, hey, das hat gut getan. Dann kommen die Endorphine, uns geht's gut und wir sagen, oh, Bewegung ist doch was Tolles. Das ist echt schön. Und so ähnlich ist es, denke ich, auch beim Bibellesen. Man überwindet sich und dann freut man sich hinterher doch, sich die Zeit genommen zu haben. Man muss sich überwinden. Ein letzter Tipp. Weiterlesen, wenn man etwas nicht versteht. Hier fällt mir was ein, was ich im Studium über Luther gelesen habe. Er selbst hat gesagt, wenn ich eine Stelle in der Bibel nicht verstehe, dann ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Martin Luther hat es gesagt, das heißt, selbst er hat nicht alles verstanden. Und was er damit meint ist, ich verstehe gar nicht alles, was ich lese, aber das ist nicht mein Problem, sondern ich zolle Gott Respekt dafür. Den Hut ziehen als Zeichen des Respekts. Wir dürfen Gott Respekt dafür zollen, dass seine Gedanken höher sind als meine menschlichen Gedanken, dass er viel klüger und weiser ist als ich. Und dann lese ich weiter und dann halte ich mich halt an dem fest, was ich verstanden habe und lass die anderen Sachen so stehen. Ich persönlich kenne es auch. Ich verstehe längst nicht alles und erst recht nicht alles sofort. Aber ich will mir das zu Herzen nehmen, dass ich dann einfach weiterlese und trotzdem eine gute Zeit habe mit Gott. Dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die ich verstehen kann. Und ein letztes möchte uns Psalm 119 mitgeben. Wir haben als Menschen Gottes Wort nicht bloß als Gebrauchsanweisung für unser Leben und nehmen sein Wort und ihn nicht nur in uns auf, sondern wir sind auch dazu berufen, Gottes Wort weiterzugeben. In Vers 13 sagt der Psalmist: Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes. Und auch wenn es ein Wunder ist, wenn ein Mensch das Wort Gottes versteht, so gebraucht Gott doch ganz oft uns Menschen für dieses Wunder. Aus der Bibel selbst gibt es ja die wunderbare Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien. Das ist so, dass ein Heide nach Jerusalem zieht, denn er will unbedingt den einen Gott kennenlernen, von dem er schon viel gehört hat. In Äthiopien selbst hat er kaum Hinweise auf diesen Gott bekommen und deswegen macht er sich auf die Reise nach Jerusalem, versucht dort Gott zu begegnen, investiert ganz viel Geld in die Reise, aber irgendwie kommt es in Jerusalem nicht zum Durchbruch. Er investiert noch mehr Geld, kauft sich dann eine Jesaja-Rolle, macht sich auf den Rückweg, denkt sich, okay, irgendwie kriege ich das jetzt schon hin, dass ich Gott begegne und Gott kennenlerne. Er liest darin, aber irgendwie versteht das nicht. Und dann kommt das Wunder. Gott sorgt nämlich dafür, dass Philippus, ein bewährter Jünger Jesu, zu diesem Wagen hinzustößt. Dass Philippus hört, wie dieser Mann den Propheten Jesaja liest. Und Philippus ruft hoch und fragt, sag mal, verstehst du eigentlich, was du liest? Und der Mann sagt, nein, wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und der Mann bittet Philippus aufzusteigen. Die beiden haben ein gutes Gespräch über den Text. Der Mann stellt seine Fragen, Philippus antwortet ihm und dann passiert das Wunder. Dann fängt Gottes Wort an, mit dem Kämmerer zu reden. Dann wird es lebendig, dann wird es live. Es gewinnt an Kraft und der Kämmerer kommt zum Glauben. Und dann fahren sie an einer Wasserstelle vorbei und der Kämmerer hat den Wunsch, hey, ich will mich am liebsten jetzt taufen lassen. Und der Mann wird getauft und die Geschichte endet dann nachher mit dem tollen Satz, der Kämmerer aber zog seine Straße fröhlich. Er hat Freude gefunden an Gottes Wort. Er selber hat eigentlich das gemerkt, was der Psalmist uns hier auch die ganze Zeit vor Augen malt. Wir dürfen uns freuen, Gottes Wort zu haben, dass wir Gott begegnen dürfen, dass wir unserem Schöpfer nahe sein dürfen und als Christen, dass wir Gott in Jesus Christus nochmal ganz anders kennenlernen dürfen. Was sagt uns das? Wir sind in doppelter Weise eigentlich nominiert und berufen. Wir sind einerseits dazu nominiert, uns Gottes Wort erklären zu lassen. Die Predigt ist eine Möglichkeit, vielleicht auch Hauskreise, die Bibelstunde oder auch was auch immer für Kreise ihr hier in der Gemeinde in Stade habt, um Gottes Wort euch selbst erklären zu lassen. Das ist nötig. Und zugleich sind wir dazu berufen, dass wir das, was wir verstanden haben, auch weitergeben. Dass wir es anderen erklären, damit auch andere zur Freude kommen an Gottes Wort. Es ist nicht nur die Aufgabe von Pastoren, von Ältesten oder von Hauskreisleitern, sondern von jedem von uns. Und es ist ganz normal, dass am Anfang der geistlichen Reise, da steht man vermutlich mehr auf der Empfängerseite, dass man selber noch viele Fragen hat und anfängt, Gottes Wort besser zu kennenzulernen und in sich aufzunehmen. Aber mit der Zeit, da wächst man, man versteht mehr, der Horizont erweitert sich und dann möchte ich euch Mut machen, das, was ihr verstanden habt, teilt das mit anderen. Schließlich möchte ich euch Mut machen. Macht euch auf, mach du dich auf und suche Gott zu begegnen in seinem Wort. Die Bibel ist das Buch, in dem wir dem lebendigen Gott persönlich begegnen können. Und es ist das einzige Buch, das ewigen Bestand hat. Es ist das Buch, worauf wir vertrauen dürfen. Ganz anders als alles, was wir in unserer heutigen Zeit erleben. Und in der Bibel, in Gottes Wort, da merken wir, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Für unser Leben als Menschen, aber auch für unser Leben ganz persönlich. Und dann bleibt er aber nicht stehen. Behalte es nicht nur für dich, sondern teile es anderen mit. Das, was du von Gott schon kennengelernt hast. Denn die Bibel ist ein Kunstwerk, das nicht nur für einen Tag erschaffen wurde oder für zwei oder für eine Woche, sondern auf Ewigkeit, damit wir mit unserem Schöpfer in Beziehung kommen dürfen. Das wünsche ich uns allen. Amen.